Gestern, am Montag, gab es einen der schlimmsten Börseneinbrüche der letzten Jahre. Der MSCI World ist so auf Wochensicht so circa 5% im Minus und auch an allen möglichen anderen Aktienmärkten ging es ziemlich nach unten, auch wenn sie es heute Nacht teilweise schon wieder erholt hat.
Tja, und was du jetzt tun solltest und wie es weitergeht, das diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, wir haben ja jetzt kurzfristig unseren Folgenplan umgeschmissen. Deswegen kommt die Folge auch nicht wie üblich am Dienstag in der Früh oder wenn du sie auf YouTube schaust, am Mittwoch in der Früh, sondern tatsächlich erst ein bisschen später. Auf YouTube kommt sie vielleicht sogar zum normalen Zeitpunkt. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir haben diese kurzfristige Folge für euch gemacht, weil es eben das erste Mal seit langem so ein richtiges, kleineres Kurstief gab. Und für manche Anlegerinnen und Anleger war es ja vielleicht der schlimmste Börsentag. Und ich würde dann mal sagen, es gilt dieses alte Homer Simpson-Meme, der schlimmste Börsentag bis jetzt.
Kann auch schlimmer werden, ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Wir wissen natürlich heute, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, am Dienstagnachmittag, nicht, wie es weitergehen wird. Auch wenn es jetzt heute Morgen am Dienstag erstmal danach aussieht, dass sich alles ziemlich beruhigt hat. Nur mal als Indikator. Gestern ist der japanische Aktienmarkt um so Größenordnung 12% in die Knie gegangen. Hat sich dann aber heute Nacht, also in der Nacht auf heute schon wieder um 10% wieder erholt. Das heißt, da scheint zumindest das Schlimmste erstmal vorbei zu sein. Aber die Nervosität ist an den Märkten definitiv groß und ja vielleicht, das ist ja auch unsere Vermutung, vielleicht ja auch bei dir, weil du es vielleicht in den Nachrichten oder sonst wo gehört hast und wir wollen heute natürlich ein bisschen zur Beruhigung beitragen.
Ist natürlich zuerst mal so die Frage, was ist jetzt eigentlich passiert und ja, es ging so ein bisschen los in Südkorea, was ja den MSCI World nur indirekt betrifft, aber zum Beispiel nicht mit dem FTSE Develop betrifft es ja zum Beispiel. Da ging es über 10% runter. Der Straits Times Index in Singapur, das ist quasi der wichtigste Index in Singapur, ist minus 4% runtergegangen. Das betrifft den MSCI World. Und Japan hast du schon angesprochen. Ich habe nachgeschaut, das ist, soweit ich weiß, der größte Tagesverlust seit dem Börsencrash im Oktober 1987
genau
an der
so
Börse
es.
Von Tokio.
Genau so ist es.
Also schon eine enorme Marke tatsächlich.
Ja, also da hat sich schon in Japan so einiges geändert. Aber woran das liegt, das machen wir dann im zweiten Teil. Warum ist es eigentlich dazu gekommen? Das ist vielleicht auch für dich ganz interessant, mal ein bisschen die Hintergründe zu erfahren. Und dann im dritten Teil gehen wir eben darauf ein, was du tun solltest und was du auch nicht tun solltest.
Ja, und mit dem DAX ging es ja auch bergab. Und die Ursache ist ja so ein bisschen wahrscheinlich, dass man eben Sorgen hat, ob die US-Wirtschaft schwächelt. Also es gab ja auch bei vielen Firmen schwache Quartalszahlen. Also es ging auch bei den Aktienkursen für Intel ging es relativ stark runter. Für Amazon ging es auch relativ spürbar runter. Und für den MSCI World ja ebenfalls. Also im Vergleich zum 17. Juli sind es über 5%. Also schon 5%, ich sag mal, statt 100 Euro 95 Euro haben, ist schon ein spürbarer Unterschied.
Genau, wobei auch da muss ich jetzt ganz deutlich sagen, wollen wir schon mal so ein bisschen zu deiner Beruhigung letztendlich auch beitragen, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Warum? Weil wenn ich insgesamt auch schon mal auf 12 Monate und nur auf 12 Monate Sicht schaue, ist der MSCI World auch nach diesem Einbruch immer noch rund 15% im Plus. Ja, also das ist schon nicht lustig, was da gestern passiert ist und es macht einen dann auch nervös, wenn es vor allen Dingen durch alle Medien geht. Aber auf Jahressicht sozusagen kann man sich auch überhaupt nicht beschweren, weil grob 15% plus auf Sicht von 12 Monaten.
Und auch, um noch mal auf dieses Meme vom Anfang einzugehen, es ist ja nicht mal in den Top 5 der schlechtesten Tage des MSCI World. Also im März 2020 ging es einmal über 10%.
Corona-Lockdown mittendrin.
Zweimal um 8% nach unten, kurz nacheinander.
Und an einem Tag, ne? An einem Tag, ja.
Und 2008 zweimal um fast 7% innerhalb von einem Monat, glaube ich, damals mit der weltweiten Finanzkrise. Also es ist jetzt erstmal nicht so schlimm, wie sich es vielleicht angefühlt hat. Sozusagen.
Also ich glaube, wir machen diese Folge halt auch, weil wir ja nicht wissen, aber vielleicht gehörst du ja auch zu den Anlegerinnen und Anlegern, die noch nicht so lang dabei sind. Und dann ist so ein Tag halt schon schlägt vielleicht ein bisschen auf den Magen. Auch wenn wir dir ja heute bestimmt so ein bisschen großväterlich noch ein paar Mal kommen werden, zu sagen, hey, das kann durchaus mal sein. Anders gesagt, ja, das passiert schon nochmal.
Und wo es noch stärker nach unten ging, ist tatsächlich bei Krypto. Ja. Also der Bitcoin hatte am Montag seinen tiefsten Stand seit Februar. Minus 14% ungefähr in 24 Stunden. Und Ethereum ist auch ungefähr 15% runter. Das ist so die zweitwichtigste Kryptowährung. Falls man es nicht kennt, genau. Also da ging es auch nochmal richtig rund.
Genau, was man da halt sehr gut sehen kann durch diese Verluste bei Krypto, die sich übrigens heute auch schon wieder ein bisschen erholt haben, aber bei weitem nicht vollständig erholt haben, sieht man halt nach wie vor, wie der große Markt die Kryptowährungen behandelt, nämlich als spekulatives Investment. Und bei dem geringsten Anzeichen von Gegenwind geht's halt da auch mal rasant. Und zwar, wie man jetzt in dem Vergleich auch sieht, deutlich rasanter nochmal als im Aktienmarkt. Das ist ja auch etwas, was wir nicht müde werden zu betonen. Dass wir ja sagen, ja, klar, es ist alles irgendwie volatil und schwankt ganz schön, aber bei Kryptowährungen sind die Schwankungen halt dann nochmal im Vergleich zum Aktienmarkt um einiges größer. Und da führt halt leider auch kein Weg dran vorbei, auch für alle Krypto-Fans, die gerne hätten, dass Bitcoin, der Bitcoin insbesondere oder auch andere Kryptowährungen so ein bisschen als Inflationsschutz, als was Stabiles gelten. Ja, den Wunsch kann man ja verstehen, ne? Aber nochmal, der Markt behandelt Kryptowährungen definitiv nicht so, sieht sie als total spekulatives Investment und wie gesagt, in so einer Phase, da werden die halt dann auch mal ganz schnell verkauft und dann rauscht der Kurs auch nach unten. Und übrigens, dahinter stehen natürlich dann auch wirklich massive Verkäufe und zwar nicht nur von Privatanlegern, sondern gerade auch von sogenannten institutionellen Anlegern, also von großen Anlegern wie meinetwegen Banken und anderen.
Jetzt natürlich die Frage, warum ging's so nach unten? Ist ja immer so ein bisschen, es ist ja schwer festzumachen, weil Börse ist ja auch so ein bisschen Massenpsychologie. Also das ist ja auch ein bisschen irrational am Ende des Tages.
Absolut. Also da hast du heute eine Situation, wo, glaube ich, da kommen wir jetzt gleich drauf, ganz verschiedene Faktoren zusammengetroffen sind. Also so eine allgemeine Gemengelage, auf die dann, würde ich schon sagen, ein Anlass letztendlich, nämlich in Japan, gewirkt hat, der das dann das sozusagen das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht hat. Aber es ist schon so eine Gemengelage und was du mit Massenpsychologie meinst, ist absolut richtig. Vor allen Dingen sind das so Feedback-Loops. Ja, das heißt also, mit anderen Worten, es fangen halt mal ein paar Leute an zu verkaufen und das geht dann rasend schnell, wie eine Lawine. Ne? Also wenn die Ersten aussteigen, dann kriegen das die Nächsten mit und steigen ebenfalls aus und dann hat sich das gestern sozusagen von gestern Morgen bis hin zu den US-Börsen am Nachmittag sozusagen in einer Verkaufswelle entladen.
Vor allem ja wahrscheinlich, also davor ist ja, würde ich jetzt mal sagen, ist ja niemand gefeit. Also auch große institutionelle Anleger sitzt man wahrscheinlich auch da und denkt sich, oh, Riesenbank A neben uns verkauft. Was wissen die, was wir nicht wissen? Sollen wir jetzt auch verkaufen?
Genau. Man kann das sich durchaus so als so eine Angstwelle sozusagen vorstellen. Es sind aber auch schlichtweg einfach harte Fakten. Ja, vieles davon läuft ja auch fast automatisch ab. Ne? Da gehen dann irgendwelche im wahrsten Sinne Worte rote Glühlampen an, also mit anderen Worten blinkt halt was rot auf dem Schirm. Ne? Und dann siehst du, dass irgendwas irgendwas 3, 4, 5% gefallen ist. Und das löst bei dir automatisch Verkäufe und zum Teil Verkaufssignale aus, weil du sagst, wenn das jetzt runtergeht, ja, dann muss ich da raus.
Und bei den Ursachen, also was natürlich eine Rolle gespielt hat, also es gibt ja so, sag ich mal, Sorgen um die weltweite Konjunktur, am stärksten in Asien und die Optionen sind ja so ein bisschen, es gibt natürlich einmal die Sorge, dass es so eine aufkeimende Rezession in den USA gibt, also da sind ja auch die Arbeitslosenzahlen waren schlechter als erwartet, die Quartalszahlen von vielen US-Konzernen waren auch schlechter als erwartet, das ist ja so ein Indikator, sagt man immer nett, also so ein bisschen so ein Anzeichen für eine sich abkühlende Wirtschaftssituation.
Genau, also das ist jetzt so das, sage ich mal, das fast schon eher das allgemeinere Umfeld, weil die waren am Freitag schon bekannt und es ging ja auch letzte Woche übrigens schon. Ne? Wir haben ja vorhin gesagt, MSCI World für -5% auf Wochensicht. Ja, das gab ja letzte Woche schon Donnerstag, Freitag vor allen Dingen Verkäufe. Und man kann zum einen mal sagen, also diese schlechten Quartalszahlen, jetzt zum Beispiel von Intel und Amazon, bestärken halt die Befürchtung, letztendlich sind ja diese großen Tech-Konzerne, ja, vor allen Dingen die sogenannten Magnificent Seven, ja, also Apple, Amazon und Microsoft und so weiter, die sind ja in den letzten Wochen, Monaten sehr stark gestiegen. Warum? Weil eben die Aussichten auf weitere Gewinne durch den KI-Boom so groß waren. Das heißt also, man sagt, die Gewinne sind noch nicht da, sondern wir erwarten, dass sie in den nächsten Jahren da sind. Daran werden dann letztendlich die Kurse gebildet. Immer wieder die Erinnerung, die Kurse an der Börse, die Aktienkurse an der Börse sind Erwartungen an die Zukunft. Da geht es nicht darum, was jetzt drinsteht, was Microsoft im vergangenen Quartal zum Beispiel verdient hat, zumindest nicht so stark, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie die Aussicht für die nächsten Quartale sind und immer so weiter. Naja, und selbst da kann es halt sein, dass selbst wenn die Gewinne sogar ein bisschen gestiegen sind, vielleicht waren die Erwartungen auf die Gewinnsteigerungen noch höher. Ja, und das ist immer das Verrückte, dass irgendein Konzern dann veröffentlicht, wir haben eigentlich im letzten Quartal mehr verdient als im Quartal davor oder irgend sowas in der Richtung. Aber das war halt nicht so viel mehr, wie es die Börsianer, wie es die Investoren erwartet haben und dann wird die Aktie abgestraft. Also allgemein kann man sagen, dieser KI-Boom hält natürlich jetzt schon eine ganze Weile an, vor allen Dingen mit dem Namen Nvidia natürlich verknüpft, wo die, und auch die Nvidia-Aktie hat da schon ganz schön Federn gelassen. Und die allgemeine Nervosität, dass das jetzt eine Übertreibung ist, ja, dass die Kurse zu stark gestiegen sind im Vergleich zu den zu erwartenden Gewinnen, ist halt schon ziemlich groß. Und dann war das andere, was du gesagt hast, das war so der allgemeine Rahmen, ne? Also irgendwie die Kurse sind stark gestiegen und je weiter das raufgeht, desto stärker nimmt die Nervosität und übrigens dann auch die sogenannte Volatilität zu. Also mit anderen Worten, die Schwankungen werden höher. Nach unten wie nach oben übrigens. Ja, dann fängt es dann oben sozusagen so zu zacken an die Kurve. Und das Zweite, was du angesprochen hast, ist jetzt schon ein bisschen konkreteres Umfeld, volkswirtschaftliche Daten. Wie du gesagt hast, die Arbeitslosigkeit in den USA ist stärker, es war höher als gedacht. Und daran sieht man halt, dass man Angst hat, dass die US-Wirtschaft halt nicht wirklich so stark mehr ist, wie man gedacht hat, dass es eventuell in den USA eine Rezession geben könnte. Und dahinter steckt übrigens auch das, was die Fed macht, die US-Notenbank, dass die nämlich die Zinsen immer noch relativ weit oben hat. Und die Befürchtung ist sozusagen zu sagen, oh, die Fed hat es übertrieben. Die wollte jetzt unbedingt die Inflation drücken, was ihr so okayisch gelungen ist, sage ich jetzt einfach mal. Aber die Inflation gerade in den USA will auch noch nicht so richtig zurückgehen. Also da sind wir in Europa tatsächlich schon ein Stück weiter. Und jetzt hat man sozusagen die Angst, oh, die Fed hat es übertrieben und die wirkt jetzt die Konjunktur ab. Und das hat man jetzt in diese Arbeitsmarktdaten in den USA eben reingelesen.
Und aber es ist natürlich sehr schön, dass du die Fed ansprichst, weil die zweite, sag ich mal, wirklich die zweite Ursache, an der man es ja eigentlich festmachen kann, ist ja die Wertentwicklung des Yen, also der japanischen Währung. Der Yen war ja ganz lange, hat man überall immer gesehen, auf allen jetzt nach Japan reisen, so billig wie nie, weil der Yen so wenig wert ist. Und das hat natürlich die japanische Exportindustrie total beflügelt, weil billige Währung machen ja deine Produkte anderswo auch billiger.
Genau, also wenn du ein japanisches Auto in Europa und in den USA verkaufst, dann kriegst du dafür Dollar oder Euro. Und wenn du die wieder in Yen zurücktauscht, dann kriegst du halt bei dem schwachen Yen viele Yen dafür. Also ist gut für den Export.
Das ist nämlich immer das Witzige. Man denkt ja, wenn man jetzt ein Produkt aus einem Land mit einer schwachen Währung kauft, dass eigentlich sozusagen ich als Käufer davon profitiere. Aber meistens ist das ja relativ egal. Also ich sag mal, der Toyota Corolla oder so, der wird 30.000 Euro kosten, hypothetisch gesagt, egal wie viel wert der Yen jetzt ungefähr ist.
Potenziell, ja.
Aber Toyota kann sich natürlich relativ gut die Taschen voll machen, wenn es in Japan in Yen sein Auto baut und der Euro viel mehr wert ist als diese Yen und die halt dann zurückfließen. Das ist ja eigentlich das, was damit passiert. Und es bläht natürlich auch die Aktienkurse auf oder lässt sie natürlich steigen. Ja. Und das hat aber jetzt ja durch die japanische Notenbank doch einen ziemlichen Dämpfer bekommen, aber mit einem relativ kleinen Eingriff eigentlich.
Genau. Also die Bank of Japan, die japanische Notenbank, hat ihren Zinssatz erhöht. Ich glaube, das erste Mal seit 2007 sogar, also seit wirklich langer Zeit, um gerade mal 0,15%, um sogar 15 Basispunkte, wie man sagt, 0,15%. Also ne, auch eine europäische Zentralbank, wenn die jetzt einen Zinsschritt macht, dann machen sie schon mindestens eher um 0,25%, wenn nicht sogar um 0,5%. Also das ist kein wirklich großer Zinsschritt. Und dennoch gab es voll die Schockwelle, ja, weil Japan erhöht die Zinsen. Und wenn die Zinsen in einem Land steigen, dann wertet das grundsätzlich tendenziell eher die jeweilige Währung auf. Warum? Weil du halt in Yen jetzt etwas mehr Zinsen als vorher bekommst. Damit ist der Yen etwas attraktiver geworden. Und jetzt ist Folgendes passiert. Und jetzt geht es ein bisschen ins Eingemachte, aber ich will es trotzdem mal erklären, weil es geht um nicht weniger als geschätzte 4 Billionen US-Dollar. Weil wie 4 Billionen US-Dollar in sogenannten Carry-Trades. Also, weil bisher der japanische Yen so günstig war, sind angeblich, so hat es zumindest die USA Today zum Beispiel geschrieben, bis zu oder ungefähr 4 Billionen US-Dollar in Yen geflossen. Das heißt, irgendwelche Anleger, natürlich in aller Regel wieder institutionelle Anleger, also irgendwelche Banken und so weiter, Hedgefonds vor allen Dingen auch, spielen eine ganz große Rolle, haben sich japanische Yen gekauft, geliehen in vielen Fällen, um mit diesem relativ billigen Geld, ne, also wieder, ich bekomme für meine Dollar dann viele, viele Yen, sich letztendlich entweder irgendwo anders Zinsen zu sichern oder zum Beispiel auch Aktien zu kaufen. Und mit diesen japanischen Yen dann amerikanische Aktien, aber auch japanische Aktien zu kaufen. So, jetzt kommt so eine Zinssteigerung, die wertet den Yen jetzt überproportional auf. Der Yen ist so Größenordnung um 12-13% gegenüber dem US-Dollar gestiegen. Und wenn ich mir jetzt so Yen geliehen habe, dann muss ich, um die gleiche Summe zurückzubezahlen, auf einmal ziemlich viel Geld haben. Ja? Also ich muss quasi mindestens so irgendwie 13% Größenordnung mehr Geld haben, mehr Geld verdienen, um meine Schuld in Yen quasi zurückbezahlen zu können. Und weil die Bank of Japan, also die japanische Bank, Notenbank, auch noch angekündigt hat, ja, da kommen wahrscheinlich noch weitere Zinsschritte, erwarte ich jetzt, wenn ich so Investor bin in japanischen Yen, oh, das könnte jetzt mal daneben gehen. Nee, da hören wir jetzt mal besser auf. Kann auch sein, dass derjenige, von dem ich mir das Geld geliehen habe, einen sogenannten Margin Call macht und sagt, nee, du musst jetzt aufhören, ich will nämlich mein Geld wieder haben. Ja, weil das funktioniert nicht so. Was bedeutet das, wenn ich mir mit den Yen jetzt zum Beispiel in aller erster Linie Aktien gekauft habe? Was muss ich machen? Naja, ich muss die Aktien verkaufen, das Geld in Yen umtauschen sozusagen und mein Carry Trade auflösen, mit anderen Worten, die Yen halt wieder zurückbezahlen. Der Punkt ist aber der, was habe ich gerade gemacht? Ich habe Aktien verkauft und genau das ist passiert. Ne? Und das ist so, es hört sich jetzt relativ kompliziert an und langwierig, wenn ich das so erkläre. Tatsächlich ist das halt etwas, was innerhalb von letztendlich Minuten, vielleicht sogar Sekunden passieren kann und genau so eine Welle wird halt ausgelöst. Ne? Die ersten lösen ihre Carry Trades auf, also verkaufen Aktien, tauschen es zurück in Yen. Die anderen, wie du vorher gesagt hast, kriegen das mit, dann machen die das auch und schon wird die Welle losgetreten. Und deswegen kann halt so eine kleine Zinswende letztendlich, die da, oder Zinsschritt, der da in Japan stattgefunden hat, so eine Verkaufswelle auslösen. Und wenn der Markt, wie wir es vorhin gesagt haben, insgesamt halt so nervös ist, oh, da sind vielleicht so Rezession und Arbeitslosigkeit in den USA, oh, das mit den KI funktioniert nicht mehr so, Intel, Amazon haben schlechte Zahlen vorgelegt, dann reicht das halt auch in so einer nervösen Lage, dass so ein vermeintlich kleines Ereignis in Japan den ganzen Weltaktienmarkt mal ganz schön in die Tiefe rauschen lässt. Im Moment sieht es danach aus, dass es wieder vorbei ist. Wie gesagt, auf Montag ist der Nikkei in Japan, der große Aktienindex in Japan, um 12% in die Knie gegangen. Jetzt heute Nacht wieder um 10% erholt. Kann sein, dass die Geschichte schon wieder vorbei ist. Das heißt, die japanischen Aktien waren offensichtlich so billig, dass dann so viele Leute zugeschlagen und gesagt, hey, was ist denn das für eine Übertreibung? Ja, das ist ja Witz, da kriege ich jetzt für ein Apple und Ei, kriege ich die japanischen Firmen, dann kaufe ich das halt wieder. Aber man weiß es halt nicht. Und ja, wenn es wirklich 4 Billionen US-Dollar sind, dann ist das schon eine Menge Geld. Und wir wissen natürlich jetzt nicht, wie viel davon schon aufgelöst worden ist. Es soll nur zeigen, was da hinter den Kulissen alles passiert. Und gerade wenn es halt der Markt so hoch ist, was immer das heißt, ja, wenn da oben die Schwankungen zunehmen und die Nervosität groß ist, dann reichen halt auch schon der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings, ja, um was ziemlich Großes auszulösen.
Ist halt auch so das Interessante. Man denkt ja immer, Wirtschaft ist so ein rein Fakten-, zahlengetriebenes Wesen. Aber wir sind ja tatsächlich, es gibt ja immer dieses, wenn du im Wald stehst und ein Baum fällt um und niemand ist da, um es zu hören, macht es ein Geräusch. Und theoretisch würden wir ja sagen, es macht immer ein Geräusch, wenn der Baum umfällt, egal ob jemand da ist, um es zu hören. Dann bist du ja Objektivist. Und es gibt ja die andere Variante, um zu sagen, wenn niemand da ist, um es zu hören, dann macht es kein Geräusch. Aber wir sind ja in dem Bereich, wie bei diesen Konjunkturdaten, da macht es ganz viele unterschiedliche Geräusche. Also die einen sagen, boah, ich muss da jetzt unbedingt raus, das ist ein absolutes Warnsignal. Dann rauschen die Kurse nach unten und dann kommen wiederum die anderen, die sagen, hey, das ist jetzt eigentlich totaler Schnapper. Auf jeden Fall rein da. Und
genau.
Die Frage ist halt, wo sich's ausbalanciert einfach.
Genau. Also das ist auch ein anerkanntes Wissenschaftsfeld, ne? Verhaltensökonomie oder Behavioral Finance meinetwegen auch. Und es ist halt so. Am Ende ist vieles, nicht alles, aber vieles, gerade an der Börse, Herdentrieb, Massenveranstaltung sozusagen. Ne? Alle rennen der Masse dahinter, bis die Masse auf einmal umkehrt. Ja, und das sind natürlich Sachen, die kannst du auch nicht wirklich vorhersehen. Ne? So wie jetzt bestimmt viele Anleger in Tokio nicht vorhergesehen haben, so dass es heute wieder um 10% raufgeht. Das hätten wahrscheinlich auch nicht so viele vermutet, sonst wären die da ganz schön reich damit geworden. Worüber wir jetzt bestimmt gleich noch sprechen, ist, was bedeutet das eigentlich für dich? Und das kann ich, glaube ich, schon von vorher sagen, ja, es geht halt genau darum, eben dieser Massenpanik, diesem Herdentrieb nicht zu erliegen, was schon schwierig sein kann.
Und davor noch unser kleiner Hinweis, falls du mal eine wirklich komplizierte Frage hast, weil wir sind ja jetzt hier in einem relativ komplizierten Thema tatsächlich, haben wir dafür ein eigenes Format. Wir versuchen ja immer, eure Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Das schaffen wir halt in der Kürze der Zeit, gar nicht für alle Sachen. Und manchmal müsste man tatsächlich auch Rückfragen stellen.
Ganz klar, genau.
Und das geht aber, wenn du ins Expertengespräch kommst mit entweder Saidi oder seinem Chefredakteurskollegen Hermann.
Genau, also das finde ich auch wirklich wichtig, was du gerade gesagt hast, auch mit den Rückfragen. Das oftmals kriegen wir halt per Instagram, per E-Mail irgendwie eine Frage, die, sage ich mal, ein bisschen unklar ist, ja, oder wo uns einfach noch Informationen fehlen. Und das, wie gesagt, da muss man halt Rückfragen stellen. Wir können das nicht auf so viel auf 1-zu-1-Basis machen, aber in den Expertengesprächen geht das sehr gut, wo ich mich und Hermann sich auch mit euch dann letztendlich unterhalten kann. Und das ist wirklich ein Format, wo ich alle Seiten, inklusive uns, immer sehr davon profitieren.
Und wie du da mitmachen kannst, erfährst du ganz einfach in dem Link unten in den Shownotes. Dann machen wir mal weiter mit unserer Krisenfolge und wir sind tatsächlich schon beim letzten Schritt angekommen. Ja, was tun? Ist in dieser Folge relativ erfreulich, weil der Was-tun-Abschnitt ist sehr, sehr kurz. Also ich bin ja sonst hier immer der ins Depot schau, such die. Ich habe gestern tatsächlich die gute Entscheidung getroffen, nicht in mein Depot zu schauen.
Hey, Emil, sehr gut.
Und ich habe dann
tatsächlich übrigens auch nicht, nur for the record, ja.
Ich habe dann tatsächlich erst am späten Nachmittag irgendwann, habe ich reingeschaut aus Interesse, weil wir uns quasi im beruflichen Kontext damit auseinandergesetzt haben. Da habe ich mir gedacht, hey, ich schaue jetzt einfach mal, wie es aussieht. Das heißt, die eigentlich wichtigste Ding wäre ja cool bleiben und das auszusitzen, weil viel ändern kann man ja eh nicht. Man ist zu spät dran.
Genau, also erstens müsste man wissen, also die meisten werden es nicht schon um, weiß nicht, in der Nacht, als der Nikkei angebrochen hat, mitbekommen haben und dann bei Börsenöffnung um 9 Uhr da gesessen sein mit ihren Verkaufsorders, abgesehen davon, dass es da in vielen Fällen auch schon zu spät war, weil das natürlich Overnight-Risiko sofort, ne, die kriegst sofort um 9 Uhr, kriegst du nicht mehr die entsprechenden Kurse. Aber das viel Wichtigere ist natürlich, sich klarzumachen, dass cool bleiben angesagt ist. Weil du hast es vorher schon angesprochen, ne? Erstens gab es schon wesentlich schlimmere Börsentage. Und dann ist es halt eben so, dass wenn, und davon reden wir, gehen wir jetzt immer davon aus, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in einen weltweit anlegenden Aktien-ETF investiert bist, dann bist du hoffentlich erstens langfristig orientiert. Und dann müssen solche Tage, ich sag's mal ganz hart, einfach auch mal drin sein. Und nicht zu viel Zeitung lesen, hätte man früher gesagt, ne? Also sich nicht zu viel dem Medienkonsum aussetzen oder sich von uns beruhigen lassen, so wie wir das hier gerade machen, und so eine Sache schlichtweg einfach aussitzen. Denn es gehört tatsächlich solche Schwankungen dazu. Da waren wir die letzten Jahre relativ verwöhnt, wobei ich schon anmerken muss, ja, so der Verlust der letzten Tage, -5, teilweise -7%, das hatten wir durchaus in den letzten Jahren schon mal. Also auch 2023, insbesondere 2022. Bloß war es nicht so schnell. Da ist halt auch ein MSCI World mal über, ich sag jetzt mal was, mehrere Wochen dann insgesamt um 5%, 7% gefallen. Nur da kam es uns halt nicht so schlimm vor, weil das so ein bisschen schleichender war. Und richtig, so schnell, so hohe Verluste und da aber doch viel heftiger gab es halt zuletzt Frühjahr 2020 während Corona.
Ich denke mir immer so ein bisschen, wenn ich jeden Tag mit dem Rad fahre, werde ich irgendwann nass werden. Es wird irgendwann regnen. Das lässt sich nicht umgehen, wenn ich jeden Tag fahre. Die Lösung ist aber nicht, nie wieder Rad zu fahren. Also genau. Man muss halt einfach die richtige Jacke anziehen und das irgendwie durchstehen und so ist das jetzt ja auch, aber man hat ja gestern tatsächlich gemerkt, dass es für viele Leute nicht so ist. Es gab, vielleicht hast du, liebe Nutzer, das auch mitbekommen, es gab nämlich einen relativ starken Ansturm bei Depotanbietern und dann auch technische Probleme, was ja so ein bisschen, es zahlt ja so ein bisschen auf dieses, ja, Massenphänomen, diese Theorie sozusagen ein, also dass das eher ein irrationales Gebilde sozusagen ist. Also gerade bei Scalable Capital gab es ja anscheinend wegen Problemen bei der zuständigen Depotbank, also der Baader Bank, wegen technischen Problemen gab es da Verzögerungen mit Ladezeiten und so weiter, haben sich auch Nutzer beschwert. Es hat anscheinend am Nachmittag alles wieder funktioniert. Und ich habe zumindest, also ich habe gelesen, dass es bei Trade Republic, haben sich in den sozialen Medien einzelne Nutzer beschwert und da hieß es aber von Trade Republic, dass das kein größeres Problem, also dass es, wenn dann, womöglich eher an den individuellen Nutzern und deren Bedingungen gelegen hat. Aber so oder so auf jeden Fall interessant, dass es so einen krassen Ansturm gab.
Ja, genau. Also da sieht man schon, dass halt sehr viele Leute, egal ob jetzt bei Trade Republic, Scalable Capital oder anderen Brokern, natürlich schon sehr spekulativ und kurzfristig unterwegs sind. Teilweise könnte ich mir auch vorstellen, nicht so optimal aufgeklärt wie die Finanztipp-Community, die dann halt wirklich auch in der Früh, an einem Montagmorgen, wenn sie die roten Zahlen sehen, nicht komplett, aber ein Stück weit ein bisschen Panik bekommen, zu sagen, oh, da habe ich irgendwie eine riskante Seitenwette, ob das jetzt auf Bitcoin ist oder auf irgendeine spezielle Aktie oder einen einzelnen speziellen Aktien-ETF gesetzt haben oder was auch immer und dann da schnell mal raus wollen. Das ist richtig, dass es da diese Probleme gibt und immer wieder geben kann übrigens. Ne? Also mein eigenes Erlebnis dazu ist tatsächlich der Herbst 2008, ist schon eine Weile her, aber Höhepunkt der Finanzkrise nach der Montag, als die Lehman Brothers pleite gegangen ist und ich damals auch in mein Depot nicht reingekommen bin. Damals mein Depot bei einer immer noch sehr namhaften Bank, so würde ich es mal stehen lassen. Und da ist mir schon ein bisschen mulmig geworden. Aber im Nachhinein musste mir auch selber sagen, so, ja und? Hätte ich jetzt wirklich an dem Montagmorgen schon bei minus so und so viel Prozent dann verkaufen wollen, es ist doch egal. Ja, und deswegen sehen wir solche Systemausfälle, wenn sie bei Banken, bei Depotanbietern, und wir sind ja, muss man auch ganz klar sagen, wir empfehlen ja die Depots von Scalable Capital und Trade Republic, sehen wir nicht so kritisch, weil wir immer ganz klar sagen, unsere Empfehlungen sind ja für euch als langfristige ETF-Investoren da. Und da geht es eben nicht darum, jetzt kurzfristig auf den Börseneinbruch und übrigens auch über den Börsenhoch zu reagieren, sondern euch einen langfristigen Plan machen. Und wenn ihr denn verkaufen müsst, warum auch immer, weil ihr das Geld für ein Haus braucht, weil ihr es für die Rente braucht oder sonst irgendwas euch davon gönnen wird, naja, dann ist dieser Plan hoffentlich von solchen kurzfristigen Börsenausschlägen völlig unabhängig. Das heißt, ihr verkauft einfach dann, wenn ihr das Geld braucht, wenn ihr es langfristig umschichten wollt, wie auch immer, aber bitte nicht aufgrund dessen, dass die Börse jetzt gerade besonders tief oder besonders hoch steht, was auch immer das heißt. Und natürlich wäre es so besorgniserregend, wenn jetzt irgendeine Empfehlung von uns länger nicht erreichbar wäre. Aber gerade in so einer Paniksituation halt eben schlichtweg einfach mal nichts zu tun, ist natürlich das Richtige. Und jetzt kann man ein bisschen sarkastisch sagen oder zynisch sagen, naja, da ist dann so ein Systemausfall bei einem Broker oder irgendeiner Bank eigentlich auch nur förderlich, ja, muss man sagen, weil hält dann vielleicht auch ein paar Leute davon ab. Aber das ist nicht unsere Empfehlung. Ich will nur einfach sagen, wir machen unsere ETF-Depot-Empfehlungen nicht daran fest, ob die jetzt mal kurzfristig nicht erreichbar sind, weil das sollte für deine ETF-Käufe und Verkäufe letztendlich keine Rolle spielen.
Und was Scalable uns gegenüber auch nochmal geschrieben hat, ist, dass es relativ zügig anscheinend wieder funktioniert hat. Und die haben ja auch diese Support-Seite, auf der man immer schauen kann, woran es liegt. Also ob es irgendwo technische Probleme gibt, auf der man sich das anschauen kann. Und dass sie alle Handelsaufträge auch normal abgearbeitet haben anscheinend. Ja. Aber klar, ich denke mir bei sowas immer, es ist natürlich ein bisschen wie so, ich sag mal, das Champions-League-Finale bei Streaming-Anbietern. Da kann es halt dann im Zweifelsfall echt mal passieren, dass man Pech hat. Beim Champions-League-Finale wahrscheinlich ärgerlicher als in dem Fall.
Ich wollte gerade sagen, beim Champions-League-Finale ist das was anderes, weil da kannst du halt nur mal jede Sekunde das entscheidende Tor oder was auch immer verpassen. An der Börse sollte das einfach keine Rolle spielen, weil da gibt es nicht den entscheidenden Zeitpunkt. Und nochmal, für die Anwenderinnen und Anwender verstehe ich das schon, dass die sich da beschweren, weil es gibt halt da Leute, die einfach kurzfristig spekulieren, aber da siehst du halt auch die Gefahren. Und ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, so richtig ist davor wahrscheinlich kein Online-Banking und kein Depot gefeilt, dass es mal irgendwie so einen kurzfristigen Systemausfall geht. Und ich will jetzt sozusagen Trade Republic und Scalable Capital da auch nicht komplett in Schutz nehmen. Natürlich sollten die Systeme einwandfrei funktionieren. Das muss der Anspruch sein und das werden die sich bestimmt auch selber schon sagen. Ich sage nur, wenn du langfristig in ETFs, insbesondere mit deiner Altersvorsorge investiert bist, dann sollte dich das andersherum nicht kratzen und auch nicht jetzt verunsichern, was diese Depotanbieter angeht.
Und generell ist ja auch so, dass wie sollte man jetzt weitermachen? Ich würde sagen, dass der positive Spin, den man sich nehmen kann, ich würde die Sparrate so lassen, wie sie ist.
Ganz klar.
Man kriegt ja jetzt immerhin mehr fürs gleiche Geld.
Ja, das ist immer so, das ist der übliche Dreh, den man sich einreden kann, ne? Wenn jetzt irgendwie demnächst eine Sparplanrate ausgeführt wird, ja, dann kriege ich ein bisschen mehr Anteile sozusagen fürs gleiche Geld, wenn die Kurse unten sind. Aber natürlich vor allen Dingen geht es so ein bisschen um das Mindset, ja, wie ich da rangehe und sich von sowas einfach halt nicht zu nervös machen zu lassen. Wie gesagt, das mit diesen Carry Trades in Japan, das ist natürlich jetzt etwas, was einem ganz weit weg vorkommt. Und wie kann das jetzt sein? Da waren irgendwelche Spekulanten in Japan, in Asien unterwegs, dass das mich mit meiner Altersvorsorge betrifft. Ja, das nennt sich globalisierte Weltwirtschaft und weltweiter Aktienmarkt. Aber andererseits, solche Risiken, sage ich jetzt einfach mal, die können immer aus allen möglichen Ecken kommen. Und letztendlich sind sie aber nur ein Produkt daher, dass wir halt insgesamt auf relativ, im Moment anscheinend, relativ dünnem Eis schwimmen, spazieren gehen mit dem ETF-Investment. Aber das heißt nicht, dass es zwingend brechen muss. Und das heißt auch nicht, dass es zum Totaleinbruch führt. Sondern wenn du jetzt denkst, oh, ich warte jetzt mal lieber ab. Das ist, glaube ich, das größte Thema. Ja, ich habe jetzt irgendwie Geld rumliegen und ich warte jetzt ab. Ja, kannst du schon machen. Aber es kann auch sein, dass das Eis halt langfristig dann doch hält. Das ist halt nur mal so ein kurzer, ich bin halt mit einem Fuß mal so halb ein bisschen reingerutscht. Aber eigentlich komme ich relativ problemlos übers Eis. Und dass das Eis vor allen Dingen auch wieder dicker wird, im Sinne von, ja, wenn die Gewinne halt wieder steigen oder weiter steigen, na, dann nähern sich vielleicht quasi sozusagen die Gewinne den Kursen, Stichwort Kurs-Gewinn-Verhältnis, wieder an und dann geht's auch hoffentlich relativ stabil wieder weiter. Aber ich bin auch kein Prophet. Natürlich kann es auch sein, dass es wäre kurzfristig jetzt in einen ziemlichen, noch heftigeren Crash reinrutschen. Der Witz ist aber, da du es nicht weißt und da du ja hoffentlich sowieso langfristig investiert bist, hat es für dein Investitionsverhalten am Ende überhaupt gar, oder sollte es hoffentlich keine Auswirkungen haben, da gilt es einfach, das auszusitzen, so wie es auch, das muss ich auch an der Stelle sagen, zum Zeitpunkt, wo wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, durchaus noch viel heftiger kommen kann und wahrscheinlich, wenn du über 20, 30 Jahre investiert bist, wahrscheinlich auch kommen wird.
Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für unseren Übergang zu den Fragen. Und die erste Frage kommt von Christiane und sie möchte wissen, hey Saidi, ich habe eine private Rente bei der DBK seit circa 6 Jahren. Mein Berater meinte, wir sollten sie auflösen und etwas Neues, ETF-basiertes abschließen. Was denkst du darüber?
Was denke ich darüber? Dass schon das Wort mein Berater wahrscheinlich falsch ist, muss ich ganz klar sagen. Ja, weil ja, natürlich nennt sich derjenige Berater, aber muss halt auch klar sagen, auch an Christiane, denjenigen halt nicht nur als Berater, sondern als Verkäufer zu sehen. Ich weiß nicht genau, was es dahinter steckt. Ich kenne die Verträge, die jetzt dann nicht dahinter steckt, aber es kenne ich nicht. Aber was man sich, wonach sich zumindest anhört, ja, also es gibt eine private Rente seit 6 Jahren bei der DBK, kann man schon mal in Frage stellen, ob das so die allerbeste Entscheidung war, aber ist jetzt schon durch, ja, weil nach 6 Jahren fließen da sicherlich oder sehr gut wahrscheinlich kaum noch Abschlusskosten und so die ganze Geschichte. Und man kann sich halt grundsätzlich fragen, ob dieser Vertrag jetzt im laufenden Betrieb sozusagen noch Sinn macht. Weiß ich nicht, müsste man sich genauer anschauen. Jetzt klingt der Vorschlag aber danach, ja, was mit ETFs machen? Ja, okay, wenn man jetzt sagt, man löst die DBK auf und überführt das in ein letztendlich ganz normales, privates Wertpapierdepot bei einer Bank und investiert da in ETFs, kann man machen, muss man sich genau anschauen, wie sind eigentlich die laufenden Kosten von der DBK, ändert man dadurch komplett das Risikoprofil. Meine Befürchtung ist nur, dass meiner Erfahrung nach die wenigsten Berater, in Anführungszeichen, einfach ein privates ETF-Depot vorschlagen würden, weil sie halt in aller Regel da nichts verdienen. Sondern die Befürchtung liegt halt nahe, dass das nichts anderes ist als eine weitere Rentenversicherung, also eine weitere Versicherungspolice mit einem Versicherungsmantel, wo dann ETFs drinstecken. Und ich kenne den Vertrag nicht, ja, aber ich sage einfach nur sagen, viele solcher ETF-Policen, ja, wie die dann heißen, ja, ETF-Versicherungen, ETF-Rentenversicherungen, sind halt von der Versicherung her vorsichtig gesagt, nicht günstig. Und es kann sein, ich weiß es nicht, aber es kann sein, dass der Berater hier letztendlich nur den Vertrag, wie man so schön sagt, umdecken möchte auf eine neue Versicherung, auf eine neue Rentenversicherung und dafür letztendlich für sich selbst auch wieder neue Provisionen, neue Abschlusskosten verursacht, was ungefähr dann fast schon der Super-GAU ist. Also hat Christiane einmal bei einer DBK was bezahlt und jetzt wieder in eine neue Versicherung, also in aller Regel nicht. Christiane müsste sich letztendlich selber auf diese Socken machen und es sich genau anschauen, ob der alte DBV-Vertrag sich noch lohnt. Wenn die Antwort ist, ja, lohnt sich mit, sage ich mal, irgendeiner überschaubaren Rendite, naja gut, dann halt einfach weiterlaufen lassen oder zumindest nicht mehr einzahlen und beitragsfrei stellen. Oder nee, der ist wirklich super teuer, da fallen jedes Jahr immer noch ziemlich hohe Kosten an. Dann kann man auch überlegen, das Ding zu kündigen, dabei wahrscheinlich auch einen Verlust in Kauf zu nehmen und das Geld, was da rauskommt, relativ kostengünstig selbst gemacht auf Aktien-ETFs, Tagesgeld, eventuell Festgeld, eventuell Geldmarktfonds zu verteilen. Aber jetzt eine neue Rentenversicherung abzuschließen, in den allermeisten Fällen gar keine gute Idee.
Und die zweite Frage finde ich persönlich absolute super Frage. Also vielen Dank auch dafür, dass sie eingereicht wurde. Kommt von Bru-Farb. Wie sieht das denn bei Finanztipp mit Gehaltserhöhung aus? Also okay. Wie geht das, ihr damit um?
Das finde ich eine spannende Frage.
Bin ich jetzt okay, auch mal sehr gespannt.
Okay, nicht, dass Emil das nicht schon mitgemacht hätte und sozusagen. Nee, bei Finanztipp gibt es immer ein Jahresgespräch, typischerweise auch rund um die Jahreswende. Ne? Also immer vor dem Jahreswechsel oder nach dem Jahreswechsel, wo wir mit allen Mitarbeitern oder die Führungskräfte mit allen Mitarbeitern ein entsprechendes Gespräch, wie ist das vergangene Jahr gelaufen, was sind die Ziele, was wünscht man sich auch, was gibt es für gegenseitiges Feedback, was ist gut gelaufen, schlecht gelaufen, wie sehen die Entwicklungsperspektiven aus und in dem Zuge wird allgemein auch in aller Regel über das Gehalt gesprochen und wir haben da in dem Sinne keine festen Regeln, aber ich kann mal grob sagen, was fließt damit ein. Natürlich, logischerweise die Leistung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, dann auch, ob sich der Verantwortungsbereich verändert hat, also in der Regel halt, wenn man mehr Verantwortung bekommen hat, hat man zumindest auch grundsätzlich mal die Chancen, mehr Geld zu bekommen. Und natürlich sind wir auch nicht blind, was hier außenrum passiert. Natürlich haben wir auch in den letzten Jahren etliche Gehaltserhöhungen, nicht ausschließlich, nicht pauschal, aber etliche Gehaltserhöhungen durchgeführt, vor dem Hintergrund, dass wir natürlich genau wissen, dass die Lebenshaltungskosten, Stichwort Inflation, natürlich gestiegen sind. So, das ist so das, was ich allgemein sagen kann. Und was im Hintergrund immer eine Rolle spielt, ist natürlich, wie geht's der Firma, wie geht's Finanztipp insgesamt, weil am Ende sitzen wir hier halt alle, inklusive mir und allen anderen Geschäftsführern, auch in einem Boot. Es gibt nur einen Topf, aus dem wir uns bedienen. Da ist auch kein, das ist ja das Besondere bei Finanztipp, jetzt kein Anteilseigner dahinterher, der irgendwie große Shareholder Value oder Aktionäre oder sowas in Richtung, die sich Shareholder Value da rausziehen oder Dividenden, Gewinnausschüttungen vornehmen, sondern dieser Topf muss halt mit auch entsprechenden Reserven, weil das kann ja auch mal nicht gut laufen, für alle herhalten. Und je besser es läuft, desto größer, muss man auch ganz klar sagen, sind auch die Chancen auf eine Gehaltserhöhung, wobei wir dann halt auch immer auf unsere Kosten achten müssen. Aber so versuchen wir für alle einen vernünftigen Kompromiss zu finden.
Dann kann ich nur sagen, vielen Dank dir, Saidi, für die Tipps fürs nächste Jahresgespräch und vielen Dank dir, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir hoffen natürlich, dass du dich von der jetzigen Situation an der Börse nicht stressen lässt und einfach cool bleiben kannst und dein Depot vielleicht gar nicht erst aufgemacht hast. Bis zum nächsten Mal.
Ja, das wünsche ich auch. Ja, immer Coolness Rules, ja, also ganz, ganz ruhig bleiben und dann wird das in the long run alles gut. Bis dann. Tschüss.